Schwarz, Weiß, Schlau. Der Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld. Mit Tim Linnenbrügger.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Küche24. Jetzt gleich zweimal für euch da. In Herford und neu in der Wilhelmstraße 1 in Bielefeld.
Wie wahrscheinlich oder auch nicht sind denn noch Millionenabgänge bei Arminia Bielefeld?
Ja, das zu prognostizieren in diesem schnelllebigen Transferbusiness ist wahnsinnig schwer, aber ich gehe davon aus, dass Mamulo weiter der heiße Kandidat bleibt, der Arminia noch verlassen könnte. Da gibt es reges Interesse und das Transferfenster ist noch ein bisschen geöffnet. Bei Kersken deutet im Moment nichts darauf hin, dass er geht, aber wer weiß, ob da nicht noch ein Verein kommt und Millionen Sümmchen auf den Tisch legen möchte.
Erfreut bin ich, mit euch hier in den nächsten Arminia-Podcast zu gehen, wie eigentlich immer. Ich habe richtig Bock, weiß auch um die Größe der Aufgabe, aber es geht hier nicht um mich, das wisst ihr, um das nochmal klar zu sagen. Wenn ihr sagt, Milchreis schmeckt mir auch ohne Zimt und Zucker, bin ich weg. Wenn ihr mir keine Affären andichtet, bin ich weg. Wenn ihr nicht vom UEFA Cup träumt, bin ich auch weg. Wer den Arminia-Podcast will, kriegt den Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld mit Fabrizio Ravanelli, der Feder, Zimt und Zucker und ja, sonst eigentlich nichts. Trotzdem herzliches Willkommen. Der Appetit kommt ja normalerweise mit dem Essen, sagt ein altes Sprichwort. Ich glaube, es gibt sowieso nur alte Sprichworte als neue. Aber der Appetit und der Heißhunger auf die neue Saison bei mir noch gar nicht so groß. Das kommt natürlich noch. Also ich beruhige euch, das kommt natürlich noch. Vielleicht bin ich einfach auch gut abgelenkt worden durch die Sommerpause. Tour de France war wieder großartig. Dann Wimbledon natürlich, Alexander Zverev immer in dem Finale, French Open Titel. Die Finals in Hannover zuletzt, war ich überrascht, wie begeisternd das war. Triathlon am Steinhuder Meer. Da ja Vafolomeev auch, glaube ich, fast alle Meistertitel abgeräumt. Also ich war gut abgelenkt in diesem Sommer durch andere Sportarten. Benedikt Riemer, Arminia NW-Experte, wie ist es dir ergangen? Auch gut abgelenkt worden oder schon Heißhunger auf die neue Zweitligasaison mit Arminia?
Sowohl als auch. Also ich bin gut abgelenkt worden, habe diese Tour de France und Wimbledon, Tennis, auch alles mitgenommen. Da muss ich auch immer zuschauen. Gleichwohl, ich habe schon Lust, dass es jetzt wieder um Punkte geht. Also bin jetzt kein Freund von diesen Vorbereitungen. Also bevor ich mir so ein Testspiel angucke, gucke ich dann lieber ein Ligaspiel im ausverkauften Wildpark beispielsweise.
So soll das sein. Es geht ja auch schon bald los. Also gut eine Woche ist es noch bis zum Ligastart. Zweite Liga. Wir schauen auf die Lage und die anderen Mannschaften gleich auch noch. Aber erst natürlich ausführlich die Arminia. Sind die schon jetzt soweit, dass es losgehen kann?
Nee, noch nicht. Ich glaube, das hat Olli Kirch auch ganz gut eingeordnet. Also gibt noch durchaus Dinge zu verbessern, sowohl defensiv als auch offensiv. Das hat das Spiel gegen Duisburg auch, glaube ich, klar gezeigt. Da redet er auch gar nicht drum rum. Aber man hat ja noch zwei Wochen. Ich finde, physisch steht das schon ganz gut aus. Das sagt er auch da. Sie sind da, wo sie sein wollen und auch sein müssen. Deswegen, ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, ohne jetzt schon zu weit zu sein. Genau, also die zwei Wochen, die sie haben, die sollten sie noch gut nutzen. Da gehe ich von aus, dass sie das auch werden.
Jetzt haben wir die Testspiele, die es davor gab, hier schon vorsichtig gelobt. Also da wurde zu null gespielt. Da wurde vorne auch getroffen. Jetzt kommt dieser 8x70-Minuten-Test gegen den MSV Duisburg dazu. An der Friedrich-Hagemann-Straße 1:1, wissen alle Fans natürlich. Tadel nachher noch mit dem Ausgleich. In der Vorbereitung gibt es ja bei allen Mannschaften immer solche Wellentäler. Dann sind die Beine mal schwerer, dann braucht man ein bisschen mehr Erholung, Regeneration. Ist man da zu sehr Arminia-Versteher, wenn man sagt, ja mein Gott, so ein 1-1 ist dann wirklich kein Beinbruch gegen den MSV, die haben auch Ambitionen in der dritten Liga, oder wie muss das Testspiel dann eingeordnet werden? Du hast ja gerade schon angedeutet, wie Olli Kirch das empfunden hat.
Ja, also ein Beinbruch ist es nicht. Ich glaube, es ist gut, dass dann halt auch nochmal zwei Wochen vor dem Saisonstart nochmal gezeigt wird, dass durchaus noch Baustellen bestehen und nicht, dass man mit fünf Testspielsiegen oder sechs Testspielsiegen durchrauscht in die Liga und dann auf einmal auf dem Boden der Realität aufsteigt. Ich glaube, das war wichtig, dass da auch ein Gegner kam, der dann im Vergleich zum Bologna vor allen Dingen physisch komplett dagegen halten konnte, weil Duisburg startet ja auch dann an dem Wochenende. Ja. Die sind da auf einem Niveau, die Arminia auch mit Pressing durchaus mal unter Druck gesetzt haben, die auch was versucht haben, offensiv hinten gut gestanden haben, also da Arminia auch vor eine Herausforderung gestellt haben und dann auch gezeigt haben, wo man noch dran schrauben muss. Also deswegen Ergebnis würde ich jetzt erstmal als nachrangig betrachten. Klar, wäre immer ein Sieg ist immer besser auch für Selbstvertrauen, aber ich glaube, so wie der Test gelaufen ist, ist schon okay. Und jetzt gucken wir, wie es die nächsten Wochen weitergeht.
Ja, vielleicht gut, nochmal die Augen zu öffnen, die Sinne zu schärfen, wie es so schön heißt, nach vorne. War es auch wieder nicht so ganz viel. Das hatten wir letzte Saison schon ein paar Mal bemängelt. Jetzt ist ja fast der gleiche Kader. Tadel Momoulou noch mit dem Ausgleichstreffer wollen wir auch nicht zu hoch bewerten. Aber wenn man sich den vorne wegdenkt, dann fehlt so der letzte Wow-Effekt im Arminia-Angriff oder in der Arminia-Offensive. Also den zu ersetzen in der neuen Saison, sollte man sie ersparen. Also als unverkäuflich erklären oder wie muss man mit Tadel Momoulou in der derzeitigen Situation
umgehen? Wenn man könnte, sollte man das tun. Ich glaube, Arminia ist kein Verein, der Spieler als unverkäuflich deklarieren kann. Irgendwann wird da eine Schmerzgrenze erreicht sein, wo man sagen muss, dass aus wirtschaftlichen Gründen muss man das machen. Klar hat man natürlich auch wieder Budget, um Rät zu investieren, also neue Spieler dazu zu holen. Aber du hast schon recht, also der ist schon derjenige, an dem vieles hängt, offensiv auch gegen Duisburg. Also rechte Seite stach deutlich heraus gegenüber der Linken. Ja, und wie du schon sagtest, offensiv erinnerte vieles an die letzte Saison, auch die Erklärungen danach, irgendwie Bauer sagte, ja, wir müssen der letzte Pass und so, das war alles, wir müssen genauer werden und so, das war alles, haben wir alles schon mal irgendwo gehört, ja. Es wäre, also für alle wäre es, glaube ich, besser, wenn Momoulou bliebe, aber durch solche Leistungen, ohne die jetzt zu hoch zu hängen gegen Duisburg, aber durch sein Leistungsvermögen und das, was er letzte Saison gezeigt hat, ist er einfach wahnsinnig interessant, ne? Das muss man klar so sehen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die natürlich keine Mühe ist, und die Aufstellung gegen die Meidericher rauskopiert oder rausgeschrieben, können wir ganz schnell durchgehen. Kersken logischerweise, Handwerker Felix, Bauer, Kudosu, Mittelfeld Russo, davor Wörl, Melem, Rochelt, Momoulou und Grodowski als Stürmer. Können wir uns relativ einig sein, dass das auch die Startelf ist, die dann im Wildpark auflaufen wird?
Ja, also ich glaube, viel wird sich da nicht tun, wenn jetzt keine Verletzungen dazwischen kommen. So ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass Großer noch eine Chance hat gegenüber Felix. Aber ansonsten, glaube ich, ist das die Elf, die Olli Kirch jetzt im Kopf hat und mit der dann auch in sehr, sehr großen Teilen in Karlsruhe in den Start geht.
Russo als klassischer Sechser und Quarterback, die Rolle ist klar. Davor denke ich mir, Tadel Momoulou auf Außen ist auch klar, davor denke ich mir immer, wenn ich Melem, Wörl und Rochelt sehe, das ist so alles ein Bereich. Also in der Heatmap, neudeutsch gesagt, sehe ich die alle so etwa in einem Bereich. Also die werden natürlich ihre Freiheiten haben und sollen auch den Platz abdecken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, können die sich vielleicht auch mal so auf den Füßen stehen? Ist das eine Gefahr bei der Besetzung im Mittelfeld?
Ja, also sind natürlich ähnliche Spielertypen, keine Frage. Also im Mittelfeld sehe ich das Problem jetzt gar nicht so akut. Das Problem ist halt, dass einer von denen, also im Zweifel jetzt waren es Rochelt und Wörl, dann links außen spielen müssen, weil man da keinen hat. Und das funktioniert halt nicht. Das hat letzte Saison nicht funktioniert. Ich glaube, dafür bringen die einfach, ihre Fähigkeiten sind nicht die eines klassischen Außenspielers wie Tadel Momoulou, der über Tempo, über Dynamik die Tiefe sucht und dort für Gefahr sorgt. Dann sind die anderen halt eher zentrale Mittelfeldspieler und da sollten sie dann auch im besten Fall zum Einsatz kommen. Da sehe ich eher das Problem, dass sie im Mittelfeld werden die sich schon finden, wenn dann, ich denke mal, Melem ist gesetzt und dann mit Rochelt oder Wörl wechselweise als Partner, dass das gut funktionieren kann. Die Frage ist halt, was macht man auf links außen. Da hätte ich lieber einen klassischen Außenspieler, einen weiteren als einen eigentlichen offensiven zentralen Mittelfeldspieler.
Johnny Grodowski ist als klassische Nummer 9 mittlerweile auserkoren, spielt auch gerne vorne drin. Ja. Ich bleibe ja immer noch dabei. Ich habe ein besseres Gefühl, wenn er so zweite Spitze ist oder auch mal ausweichen kann und nicht so nur der reine Zielspieler vorne drin ist. Aber das ist bei Arminia scheinbar momentan gesetzt. Die Neuner-Frage ist geklärt.
Ich glaube ja. Also da wird sich nichts dran rütteln. Johnny ist dann mit seinem Tempo und seiner Art vorne im Sturmzentrum gesetzt. Ich glaube, dass da Ulrichs nicht für die Startelf in Frage kommt, gerade mit seinem Spiel. Deswegen glaube ich, ja, dass Gudowski fürs Zentrum gebucht ist. Und wenn du ihn auf links ziehen würdest, was ja eine Möglichkeit wäre, dann müsstest du mit Ulrike spielen, dann hättest du aber wieder nur Kania auf
oder
der Bank.
Oder du bräuchtest noch einen vorne drin.
Ja, Kania auf der Bank, der ja mehr oder weniger jetzt auch von Kirch aussortiert wurde. Das zeigt halt einfach, wie dünn der Kader gerade noch ist und dass eigentlich an der einen oder anderen Stellschraube noch personell gedreht werden muss.
Fantastische Überleitung, wie immer von Benedikt Riemer, auf den Kader geschaut. Also die erste Elf so gut wie feststehend. Da gibt's dann noch so 3, 4, 5 Kandidaten, die nah dran sind, auch 1:1 ersetzen können. Und dann wird's knapp. Du hast Kania angesprochen, Young, Kunze sind so Kandidaten, die haben in Bielefeld auf unterschiedliche Weise schon Spuren hinterlassen. Die Frage für mich ist, okay, wenn man sagt, ihr habt jetzt hier keine Chance auf ganz viel Spielzeiten in der neuen Saison, vielleicht kann sich da was ergeben. Nicht, dass am Ende nochmal Wolfgang Kneipp als Feldspieler auflaufen muss. Sprich, nicht, dass der Kader irgendwann zu klein ist, dass man nur noch Youngster in der Hinterhand hat. Also braucht man nicht nur in der Spitze noch Verstärkung, sondern muss man auch gucken, dass der Kader einfach ausgewogen ist. Nicht nur bis zur Nummer 15, 16, sondern halt bis zur Nummer 20, 21. Ja, oder ist das so?
Das wäre ideal. Also wenn man da überall irgendwie mal noch jemanden in petto hätte. Es kommt natürlich immer darauf an, wie gehen die Spieler auch damit um. Also wenn du sagst jetzt, Kirch hat ja klar benannt, was Young für Stärken hat, aber auch wo seine Schwächen liegen. Und wenn man dann sagt, okay, das reicht perspektivisch nicht, wir wollen den abgeben oder der Spieler möchte woanders hin, dann finde ich, musst du den Kader auch in der Breite verstärken, weil dann hast du als Stand jetzt als klassischen Außen irgendwie nur noch Benny Boacci und irgendwie den Jungspund Daniel Richter, der aber aus einer sehr schweren Verletzung kommt, auch noch keine wirkliche Profi-Erfahrung hat, dem dann zuzumuten, da im Zweifel die Kohlen aus dem Feuer zu holen, hielt ich für verfehlt. Also ja, wenn du solche Kaderspieler abgibst, dann müsstest du dann auch aus meiner Sicht was dazu holen, weil alles andere ist ein zu hohes Risiko, was auch Verletzungen angeht. Da darf ja dann gar nichts mehr passieren, ohne dass du dann im Zweifel auch mal blank dastehst. Also bei Kania ist nochmal was anderes, weil du natürlich, wenn man Rudowski als Mittelstürmer sieht, und das tun sie ja bei Arminia offensichtlich, dann mit Ulrikis auf jeden Fall jemanden dahinter hättest, aber gerade so Flügel, bei Young wäre ich jetzt gerade dafür, den eher gucken, dass man ihn irgendwie nochmal in die Spur bringt, dass er zumindest als Joker noch eine Option ist. Ich glaube, bei Kunze würde es auch nicht so schwer wiegen, weil man im Zentralmittelfeld doch dann ganz gut besetzt ist, auch mit Jascha, der noch drückt, der jetzt zwar verletzt war, aber auch ein Wegner, der für mich einen sehr guten Eindruck macht, dem ich auch durchaus zutraue, die ein oder andere Minute zu sammeln. Ich glaube, dann da Kunze könnte man sich erlauben.
Wie weit ist die, wo du die Jungen ansprichst, Jascha und Wegener und Semisali, Monti Thais, alles so Namen, die jetzt aufgeploppt sind in der Vergangenheit, macht man natürlich auch, um so ein bisschen die Akademinia, super Name, so ein bisschen hochzuhalten, die gute Jugendarbeit bei Arminia. Wie weit sind die schon, um in der zweiten Liga auch mal eine halbe Stunde spielen zu können?
Boah, eine halbe Stunde ist natürlich schon viel. Also ich würde sagen, so Semisali und Monti Thais sind tatsächlich so U21-Spieler, die auch in der Saison da sein werden. Die werden jetzt hochgezogen,
mittrainieren,
denen man das mal vielleicht auch als Belohnung für gute Arbeit in der U21 dann auch so als Goodie mitgibt, die das auch ja ordentlich gemacht haben in dem Testspiel, aber die, glaube ich, jetzt bei den Profis jetzt nicht, wenn es nichts Außergewöhnliches passiert, keine überragende Rolle spielen werden. Bei Yasser, der hat das ja letzte Saison schon gezeigt, dass er das kann. Ja. Muss man jetzt sehen, der saß jetzt gegen Duisburg auch die ganze Zeit draußen, das scheint irgendwie mit dem Knöchel noch nicht ganz zu funktionieren. Und bei Wegener war ich echt überrascht, dass der bringt schon gutes Spielverständnis mit für seine gerade 17 Jahre, ein gutes Gefühl auch für Räume und so. Hab mir den Duisburg dann das erste Mal so live ansehen können. Das hat mir schon gut gefallen. Und Kirch ist ja auch dafür geholt worden, um solche Leute dann auch zu fördern. Das heißt jetzt nicht, dass Wegener irgendwie jetzt Minute über Minute bekommt, aber den, wenn es sich anbietet, durchaus mal reinzuwerfen. Warum nicht?
Absolut. Also ich hänge das immer nur so gerne hoch, weil halbe Stunde, weil ich mir denke, so für 3-4 Minuten könnte man mich auch noch einwechseln in der Schlussphase.
Ja.
Da würde ich mir den Applaus auch gerne noch abholen. Aber ich denke mir, wenn die so richtig reingeworfen werden und am Spiel teilnehmen sollen, dann brauchst du halt mehr als 3 Minuten, vielleicht dann auch eine Viertelstunde. Aber da wird wahrscheinlich versucht, die jungen Spieler ranzuführen über Spielzeit. Natürlich nicht sofort eine Halbzeit. Einen Mittelstürmer haben wir eben noch ausgelassen. Ulrikis Kania-Grodowski, der hat einen richtig geilen Vertrag bei Arminia ausgehandelt. Der ist aber immer noch da. Jeremy Hiltermann, wenn man den loswerden würde, und Michael Mutzel wird jeden Abend beten, dass er einen Anruf oder eine Mail kriegt, dann würden auch weitere Kapazitäten frei. Der hat sich in Bielefeld richtig gut eingelebt, wäre zu viel gesagt, aber der wird einen Teufel tun und hier vorzeitig abreisen, oder?
Das ist das Phantom und nicht auf die gute Weise wie Marek Mintal bei Nürnberg vor einigen Jahren. Ja. Also der ist ja ein kompletter Geist. Der ist ja
nur bei der eigentlich gar nicht da.
Nur bei der U21 sagt man uns. Tut mir auch irgendwie innerlich als Journalist weh, dass wir da nicht dahinter kommen, was der falsch gemacht hat, weil unter Kich wurde ja jeder zumindest mal angeschaut, auch Kania und so, die bei Kniat irgendwie keine Rolle mehr gespielt haben, sondern Melin bekommt seine Chance. Der Einzige, der weiter in die Röhre gucken muss, ist Jeremy Hiltermann.
Aber der trainiert mit der zweiten Mannschaft.
So heißt es. Also ich war nicht beim Training der zweiten Mannschaft, um das zu überprüfen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das so ist. Aber klar, die Ansage von Mutzel war ja unzweideutig, dass der, ja, dass der nicht mal Greenkeeper im Stadion wird, so, mehr oder weniger. Keine Ahnung. Also der Vertrag muss zu Drittliga-Zeiten zu den Top-Verdienern gezählt haben. Man hat sich wahnsinnig viel von ihm versprochen, weil er ja auch in Holland eine gute Quote aufgewiesen hat.
Der wird sich nochmal verbessert haben mit dem Aufstieg, also mit der Zweitliga, das wird angepasst worden sein.
Werden da auch Prämien anwachsen. Wenn er eine gute Punkteprämie ausgehandelt hat oder so, kommt da schon ein erklecklicher Betrag zusammen. Keine Ahnung, also im Detail weiß ich nicht, aber ist ja offenkundig, wenn er nicht so gut verdienen würde hier, ich denke nicht, dass es am Teuto liegt, auch wenn es hier sehr schön ist, dann wird er rein aus sportlicher Sicht ja versuchen, irgendwo anders unterzukommen. Ich meine, der ist jetzt, glaube ich, 28, also im besten Fußballeralter und sitzt ja nicht mal mehr auf der Tribüne, sondern ist einfach nicht bei den Spielen anwesend. Also das ist verschenkte Jahre für ihn, muss man ehrlicherweise sagen. Aber er sieht offensichtlich keinen Anlass an der Situation, was zu ändern.
Persona non grata.
Bei Arminia wäre man gesprächsbereit.
Bitte kauft ihn Arminia Bielefeld ab. Das gehen wir von der Milanstraße gerne aus weiter. Lage der Liga habe ich eben angekündigt. Wollen wir ein bisschen drauf schauen. Alle natürlich noch in der Vorbereitung. Karlsruher SC aus gegebenen Anlass, aus Gründen zuerst drauf geschaut. Die hatten jetzt Testspiel gegen Inter Mailand. Also das muss man sich erstmal leisten können, die einzuladen. Aber wenn die kommen, finden die Fans natürlich das ziemlich geil. 1-2 habe ich nur gesehen und habe ein bisschen gelesen. Karlsruhe soweit ganz gut. Die Gegentreffer in der Nachspielzeit, jetzt Testspiele gegen italienische Erstligisten, Sio Bologna, können wir so hinstellen. Die haben auch einen neuen Trainer, Karlsruhe, also genau wie Arminia. Hätten die auch nichts dagegen, wenn der Saisonstart 2 Wochen später wäre, um noch besser in die Abläufe zu kommen? Oder also bei Karlsruhe fällt immer Wanicek ein und danach denke ich mir so, Schulterzucken, alles möglich.
Louis Benfer hat es mir noch hängen geblieben aus dem letzten Spiel. Aber da weiß ich halt nicht, ob der noch spielt, wenn Arminia da hinreist. Der ist ja auch gefragt. Ich
glaube,
da ist irgendwie ähnlich wie bei Momolo, dass man eigentlich nur darauf wartet, dass einer kommt und irgendwie mit den Scheinchen wedelt. Es ist auch eine noch viel mehr eine Wundertüte als viele andere. Also der neue Trainer, ich kannte ihn vorher nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, was er zu leisten imstande ist. Dann grundsätzlich die Gemengelage nach diesem Umbruch mit dem ja nicht unbeliebten Christian Eichner als Trainer und auch viele neue Spieler. Ich habe es auch nicht gesehen, aber mir sagen lassen, dass Spiel gegen Inter ganz ordentlich war. Das kannst du aber auch nicht überbewerten. Ich habe mir die Aufstellung von Inter angesehen. Da waren natürlich einige Namen dabei, aber halt auch noch nicht die Elf, die jetzt wahrscheinlich in der Serie A irgendwann starten wird. Ich glaube, dass auch die noch diese 2 Wochen gerne nehmen, um da weitere Automatismen einzustudieren. Aber für Arminia kann es, glaube ich, nicht schlecht sein, dass dann Gegner kommen, bei denen sich auch noch vieles finden muss.
Arminia wird mit den Scouts und mit ihren Videoanalysten sehr viel weiter sein als wir, was den KSC anbetrifft. Jede Woche vermeldet der VfL Wolfsburg einen Millionen-Neuzugang. Jetzt haben sie Mohamed Damar aus Hoffenheim geholt, Robert Glatzel, Fabian Reese und so weiter. Geht es in der Zweitligasaison nur noch darum, wer Zweiter wird hinter den Wölfen? Also ich dachte eigentlich, die müssen sparen und jetzt haben sie einen besseren Kader als zu Erstliga-Zeiten. Und natürlich heißt viele Neuzugänge nicht unbedingt was, aber Geld schießt doch Tore. Also für mich scheint es wirklich so, als würden die über allem anderen stehen. Ja, mache ich es mir wieder zu leicht, wie so oft im Leben.
Der klassische Zweitliga-Absteiger, der Millionentransfer und macht Millionentransfer tätig.
Ja, genau.
Ja, auf dem Papier sind sie der klare Favorit und sie werden wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht mich näher damit befasst, ob da schon das Ziel Wiederaufstieg ausgegeben wurde, aber ich kann es mir nicht anders. Ja, ist schon okay. Also ich kann es mir auch nicht anders vorstellen, als dass da klar ist, wo es hingehen soll. Ja, da, also wenn alles normal läuft und die sich schnell finden, sie haben ja auch mit Strobel eigentlich so die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt dann sich auch noch gegönnt.
Die zweitheißeste nach Oliver Kirch.
Ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, und wenn sich das findet und das von Anfang an ordentlich funktioniert, dann haben die individuell die beste Mannschaft. Dann werden die auch wieder aufsteigen. Aber dass das nicht immer alles ist mit den teuren Transfers, mal bei Hertha gesehen, also die versuchen sie auch schon seit Jahren. Hamburg hat es lange versucht mit Geld, es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube erstmal, wo noch kein Spiel gespielt ist und man nur aufs Papier guckt, muss man Wolfsburg ganz vorne sehen, glaube ich.
Ich fand das bei Hertha immer sehr wenig strukturiert, wie da mit Geld umgegangen wurde. Also da sehe ich die Wölfe doch weiter vorne. Heidenheim, Absteiger, da erwarte ich ehrlicherweise nicht so einen Auflösungsfußball, nachdem man runtergegangen ist, nach dem Motto zweite Liga erst annehmen. Ich glaube, die haben die zweite Liga nie verlassen, so auch in Erstliga-Zeiten, also von der Art und Weise, Fußball zu spielen. St. Pauli mit Rapp wird spannend, glaube ich, schwieriger auch. Gilt es wie immer für die Mannschaften hinter Wolfsburg möglichst gut zu starten, keine negativen Gefühle aufkommen zu lassen, keine Zweifler aufkommen zu lassen, keine unzufriedenen Fans, um so einigermaßen gut in die Saison reinzusurfen, also für Arminia natürlich auch, aber für im Grunde alle anderen Vereine auch, um nicht so in schlechte Fahrwasser zu kommen.
Ja, also alle werden das anstreben. Also man hat ja, glaube ich,
werden nicht alle schaffen.
Ja, alle ist klar. Einige werden auf der Strecke bleiben. Ja, also man hat bei Arminia ja gesehen, dass ein guter Start wahnsinnig helfen kann im Saisonverlauf. Also man hat dann immer das Gefühl, nicht hinterher zu laufen, sondern man hat es irgendwie in der eigenen Hand und man kann auch mal vielleicht die ein oder andere Schwächeperiode dann besser kompensieren. Deswegen werden es alle versuchen. Ich denke auch, also wie du gesagt hast, Frank Schmidt wird in Heidenheim keinen Schlendrian dulden, die werden das gut machen als Absteiger. Pauli, bin ich auch gespannt, wie das funktioniert. Also abseits von Wolfsburg gibt es für mich da keine Mannschaft, die so brutal heraussticht. Hannover traue ich noch ein bisschen was zu, jetzt im neuen Jahr mit Titz. Muss man gucken. Aber ja, der Start wird wichtig für alle. Wie immer, also wenn du gut rauskommst, ist die Stimmung immer besser, als wenn du so startest wie Düsseldorf letztes Jahr in Bielefeld und dann irgendwie der Musik hinterherläufst und irgendwann das aus diesem Strudel nicht mehr rauskommst.
Haben die nicht mehr einholen können, ja. Hannover, boah, da zweifle ich gerade ein bisschen und wünsche auch Christian Titz das Beste und den 96ern. Ehrlicherweise habe ich da meine Zweifel. Aufsteiger noch, was man so abhandelt, Energie Cottbus, VfL Osnabrück, die haben ihre Heimstadien, Superstadien, schöne Auswärtsspiele auch für Arminia. Würde ich Energie fast noch ein bisschen besser gerüstet sehen als die Osnabrücker. Also die sind natürlich letztes Jahr super durch die dritte Liga gegangen. Die lila-weißen Osnabrück ist ja auch für die Arminia-Fans ein Derby. Aber für mich so nicht die klassischen Aufsteiger, die automatisch hinter dem Feld herlaufen in der neuen Saison.
Ich weiß nicht, also das finde ich in eine andere Gewichtsklasse nochmal, die beiden, als zum Beispiel Arminia und Dresden letztes Jahr. Also das ist schon mal, finde ich, nur mal kleiner. Und ich in der Regel, also bei Osnabrück müsste ich mal, also für mich ist Osnabrück so einer der Abstiegskandidaten, ehrlicherweise.
Ja.
Bei Cottbus muss man, also bei Cottbus ist ja wahnsinnig spannend, auch mit dieser Verpflichtung von Bittencourt. Was ist der noch da bereit zu geben? Und ich bin mir ziemlich sicher, Pele Wollitz wird alles
in der Gegend. Haben wir noch?
Cigerci ist auch ein fantastischer Fußballer. Wollitz wird alles in seiner Maschine tun, um diese Mannschaft in der Liga zu halten. Also, und hat ja auch das einige oder andere in petto da an Methoden. Das hat er ja in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Also, Cottbus sehe ich da auch ein bisschen besser als Osnabrück. Ja, und wenn die gut reinkommen, was wir nicht hoffen, weil zweiter Spieltag sind sie hier in Bielefeld. Du aus dieser Ausstiegseuphorie, die Arminia auch im letzten Jahr ja auch hatte, kannst du dir, wenn du dann eine vernünftige Hinrunde spielst, kannst du dir schon ein Polster anfuttern, von dem du dann zehren kannst.
Ne? Ja, sind wir etwa der gleichen Meinung. Ja. Und von Pele Wollitz, auf den freue ich mich auch. Ich freue mich immer auf Interviews mit Pele Wollitz. Ich habe vor Jahren auch mal mit ihm gesprochen. Das war echt legendär. Da war er noch Trainer in Osnabrück vor einem Arminia-Spiel. Von Pele Wollitz ist der Weg nicht weit zu Jürgen Klopp. Ja. Er ist der neue Bundesberti. Also alle Macht dem Kloppo. Das haben wir gesehen. Seinen früheren Berater Kosica hat er auch mit reingebracht, wo man noch nicht ganz genau weiß, was er denn damit zu tun hat, außer so ein bisschen Strukturen aufzubrechen und neue zu schaffen. Ist das jetzt so die freundliche Übernahme beim DFB? Wir wissen nicht mehr weiter. Wir kommen nicht mehr in Finals, geschweige denn Halbfinals. Jetzt müssen wir alle Hoffnung in Jürgen Klopp setzen, der für mich auch ein fantastischer Trainer ist und immer viel bewegt hat. Aber so alles so auf eine Person und sei bitte jetzt Messias und bitte lauf übers Wasser. Ja. Das kann funktionieren. Funktioniert das auch?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hätte dass Klopp es jetzt macht, ist absolut richtig. Das war für mich der sinnigste Kandidat, so auch als Typ, der muss ja auch irgendwie die Leute mitnehmen und einen Neuanfang verkaufen und das halt auch kommunikativ besser machen als Nagelsmann. Da ist natürlich Klopp der Richtige. Er war jetzt frei, deswegen musste man das auch machen. Und der DFB war natürlich in der Position jetzt mit der dritten WM-Schmach sozusagen in Serie, wo Klopp eigentlich ihn aufdiktieren konnte, was er gerne hätte. Und da es keine Alternativen gibt oder aus meiner Sicht keine vernünftigen, muss man das so machen. Und Klopp hat ja auch gezeigt, dass er aus so einem strauchelnden Riesen Dortmund, Liverpool, dann auch das Potenzial wieder rauskitzeln kann. Ob das bei so einem schwerfälligen Konstrukt wie dem DFB das auch funktioniert, müssen wir gucken, aber ich halte es erstmal für die richtige Entscheidung, einem der besten Trainer der letzten Jahre oder Jahrzehnte dann auch das Vertrauen zu schenken und ihm dann auch die Machtfülle zu geben, da was bewegen zu können. Und dann muss man gucken, was bei rumkommt.
Ich glaube auch, die richtige Entscheidung. Aber was du schon sagst, es gab auch keine Alternative. Ja. Ist dann immer schwierig. Und die Spieler wissen ab sofort, okay, wenn wir ein Länderspiel verlieren, sind wir selbst schuld, weil der Trainer wird erstmal nicht in Frage gestellt. Also die Spieler werden wieder mehr in die Verantwortung geholt. Kann das so einen positiven Effekt haben, dass sie so ein bisschen mehr den Rücken gerade machen müssen und mehr abliefern müssen als zuletzt was gelungen ist?
Ja, also
der Trainer steht ja erstmal bis zur EM 2028 nicht zur Disposition.
Nein, nein.
Auch also wenn sie bis dahin alles verlieren.
Genau, also dass Klopp da einen wahnsinnigen Kredit hat, ist klar. Ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das einen Effekt auf die Spieler hat. Ich meine, bei der WM so auszuscheiden, das wird sich ja auch keiner da, und da werden die auch nicht frohlockend nach Hause geflogen sein. Also weiß nicht, ob das jetzt sich positiv auswirkt. Ich finde, es muss Anreiz genug zu sein, dann auch dieses Trikot überzustreifen und dann zum Beispiel in den Niederlanden auch gewinnen zu dürfen. Das ist ja immer auch noch ein Prestige-Ding. Ich finde, die Fußballer von der reinen Qualität sind da nicht in der Breite wie bei Frankreich oder den Engländern oder den Spaniern, aber die Mannschaft an sich ist nicht so schlecht, glaube ich, wie sie oder das Spielermaterial ist nicht so schlecht, dass man gegen Paraguay bei einer WM die Grätsche machen muss. Also klar, man muss hier und da muss man bei der Nominierung vielleicht ein bisschen nachschärfen. Ich glaube, da ist nicht alles richtig gelaufen. Nochmal eine andere Ansprache, und Klopp wird da sicherlich die richtigen Worte finden, und dann hoffe ich, dass es besser wird. Also ob dann die Verantwortung auf die Spieler größer ist, das weiß ich nicht, ob das jetzt der Effekt ist.
Mich wundert, dass bislang relativ wenig vom FC Bayern zu hören war, von den großen Granden. Ist das denen ein bisschen zu viel wahre Liebe oder echte Liebe, zu viel BVB? Stallgeruch beim DFB jetzt, oder warum hört man von denen nichts? Oder warten die ab, um dann nachher zu sagen, siehste, war richtig, oder siehste, war doch nicht so gut?
Also ich glaube, Klopp hat es ja schon vorweggenommen, dass das jetzt seine Dortmund-Vergangenheit jetzt nicht dazu führt, dass irgendwie alle Bayern ausgeladen werden. Irgendwie so sinngemäß hat er, glaube ich, das Thema schon mal aufgegriffen auf der PK.
Ja.
Nö, die werden sich das angucken, aber realistischerweise, also die Bayern haben nun mal die Achse aus der Nationalmannschaft. Ich glaube auch, auf die wird Klopp nicht verzichten wollen und können. Und da ist er auch, glaube ich, im Sinne des gemeinschaftlichen Erfolges.
Also doch weiter mit Manuel Neuer.
Nee, das hoffe ich nicht. Also ich auch Spaß. Aus im Sinne aller Beteiligten ist, glaube ich, gut, wenn es das jetzt war, aber so ein Kimmich, ich glaube, Rudi Völler hat es auch schon angedeutet, ich glaube, dass an dessen Kapitänsamt jetzt nicht gesägt wird oder so, ist klar. Und dann hast du mit Pavlovic, Musiala natürlich interessante junge Spieler, die, wenn sie bei Bayern ihre Leistung bringen, dann automatisch auch bei der Nationalmannschaft weiter Kandidaten sein werden.
Ich bin gespannt. Ja. Joshua Kimmich habe ich auch eine eigene Meinung zu, aber das reicht für diese Folge nicht mehr. Schwarz-Weiß-Schlau, Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld. Arminia, geht bald los, natürlich immer begleitet hier von uns. Danke für deinen Besuch.
Gerne.
Benedikt Riemer, und ihr denkt immer daran, es ist nur Fußball.
Schwarz-Weiß-Schlau, der Arminia-Podcast von NW und Radio Bielefeld.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Küche 24. Jetzt gleich zweimal für euch da. In Herford und neu in der Wilhelmstraße 1 in Bielefeld.